Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck. Wir sind momentan am edlen achtfachen Pfad und heute wird es um die zweite Speiche des achtfachen Pfades gehen, und zwar um die rechte Einstellung, wie es denn heißt. Silvia, magst du uns etwas sagen zur rechten Einstellung oder wie wir auch sagen könnten, zur angemessenen Haltung?
Ja, wir hatten ja das letzte Mal die angemessene Sicht, eine heilsame Sicht auf die Welt, auf uns, auf andere, auf die Welt. Und diese Sicht kann nur heilsam sein, wenn sie mit einer freundlichen, zugewandten, mitfühlenden, realistischen Haltung einhergeht. Ja? Also es reicht nicht nur, dass man klar sieht und versteht, sondern auch mit einer gewissen Offenheit anderen gegenübertritt. Und es wird buddhistisch eben die rechte, so wird es meistens gesagt, Einstellung oder Haltung oder angemessene oder heilsame Haltung. Und zunächst geht es darum, was das nicht ist. Und ich meine, daran kann man immer am besten erkennen, ob was heilsam ist oder nicht, dass man nämlich die Hindernisse merkt oder das, was nicht funktioniert. Also ein Lehrer hat mal gesagt, man kann nur das Falsche bemerken. Denn wenn es richtig funktioniert, das kriegt man gar nicht mit, das läuft halt dann. Ja? Und man kriegt ja immer nur Störungen mit. Ja? Also die Empfehlung ist, wir bemühen uns zu handeln ohne Gier, Hass und Verblendung. Jetzt ist mal die Frage, was ist denn das? Ich meine, das sind auch nur drei Begriffe, Sammelbegriffe für sehr viele unterschiedliche Einstellungen, Haltungen zur Welt, und unter dem Begriff Gier fällt alles, was mit Mangelgefühlen zusammenhängt. Und klar, wenn ich ein Mangelgefühl habe, wenn ich mich nicht gut genug fühle, dann halte ich an Dingen und Menschen und Einstellungen, was auch immer, Gewohnheiten, Sichtweisen und so weiter fest. Also ich will was haben, und wenn ich es habe, will ich es festhalten. Und wenn mir was nicht passt, nicht zu mir passt oder ich das gerade nicht haben will, dann bin ich dagegen. Das sind dann alle Varianten von Hass, Abwehr. Dann versuche ich mir alles nochmal schön zu reden oder zurechtzubiegen. So, also dann Einstellungen, Vorstellungen, Argumente zu finden, die das, was ich gut finde, unterstützen. Und auch natürlich das, was ich nicht gut finde, das auch zu unterstützen. Also das kennt man. Also wir benutzen in der Regel Vorstellungen nicht, um mehr Aufschluss über die Wirklichkeit zu bekommen, genauer hinzugucken, sondern wir benutzen sie sehr häufig, um unser Festhalten zu rechtfertigen oder unsere Abneigung zu rechtfertigen. Und es ist eine Riesenaufgabe, und die dauert auch das ganze Leben lang, das hört nie auf, dass man das überhaupt bemerkt. Denn wenn die Dinge einigermaßen glatt laufen, dann bemerkt man seine Vorurteile gar nicht. Dann bemerkt man gar nicht, dass man an bestimmten Dingen festhält und andere abwehrt oder ihnen ausweicht oder sie ignoriert oder so. Das kriegt man gar nicht mit. Man kriegt es ja immer erst mit, wenn irgendwelche Irritationen, Konflikte mit anderen Menschen sind oder halt etwas schief geht. Und eine Methode, um diese Einstellungen überhaupt zu bemerken, ist die Übung des ethischen Verhaltens oder ein ethisches Verhalten halt auszuprobieren. Dann merkt man überhaupt erst, was man eigentlich denkt, sagt und tut. Ja? Also die acht Speichen des Lebensrates oder die acht Übungen des achtfachen Pfades, die hängen alle zusammen. Das ist keine Leiter, sondern das ist wirklich das Bild dafür, das Rad mit acht Speichen, und die müssen gleich stark sein. Also wenn drei Streichholz dünn sind und ein paar ganz dick, dann fährt der Wagen unseres Lebens in den Graben. Ja, das funktioniert nicht. Also die müssen ungefähr gleich stark sein. Und es ist eine Riesenaufgabe, Gier, Hass und Verblendung in ihren 84.000 Varianten zu erkennen. Das finde ich ein lustiges Bild, was so sagt, Leute, es ist nicht einfach. Es gibt nämlich 21.000 Varianten von Gier, 21.000 Varianten von Hass, 21.000 Varianten von Verblendung und 21.000 Mischvarianten. Also das sind die 84.000, das heißt einfach viel. Und zwar so viel, dass wir mit unserem Perfektionsanspruch, ich will alles analytisch, begrifflich richtig verstehen, voll gegen die Wand laufen. Also es reicht, wenn man so grob, ich glaube, ich halte ein bisschen fest. Und man merkt ja, dass man festhält, wenn was gehen will. Ich halte an einer bestimmten Kondition fest, an bestimmten Fähigkeiten, an ja, meinem Besitz, auch an meinem Wissen. Ich meine, wenn man älter wird und ab und zu einen Namen vergisst, da ärgert man sich halt auch, weil man festhält an der alten Fähigkeit, blendendes Gedächtnis zu haben und alles zu wissen. Braucht man keine Bücher und kein Smartphone, ich weiß das alles. Ja. Also, das ist nicht einfach. Und traditionell sprechen Sie von unterschiedlichen Bereichen. Wir halten fest an Status, an Besitz, an Zuwendung und Anerkennung und an angenehmen Gefühlen. Und wir wehren uns gegen das Ausbleiben dieser vier Bereiche oder wenn wir sie verlieren. Also Statusverlust, es tut so weh. Aber auch Besitzverlust, ja, wenn was kaputt geht oder ja, das ist einfach unangenehm, ja. Und wenn wir statt Lob und Anerkennung Zuwendung, Kritik erleben oder Abwertung oder das mögen wir überhaupt nicht. Und unangenehme Gefühle, ja, wer mag schon Zahnweh oder Frieren oder sonst was, das ist. Und mir ist das, jetzt nehmen Sie die acht weltlichen Anliegen, eine große Hilfe, um eben Gier, Hass unterscheiden zu können oder haben wollen und nicht haben wollen. Immer wieder. Und das sind ja viele Kleinigkeiten am Tag, kleine Erfahrungen, wo wir merken, das will ich haben, das will ich nicht haben. Und die Empfehlung wäre, das erstmal an den kleinen Erfahrungen überhaupt zu bemerken. Ja, also nicht gleich die großen Dramen des Lebens zu nehmen, wo man einen Menschen verloren hat, den man 40 Jahre lang geliebt hat oder sonst was, ja, sondern kleinere Irritationen im Alltag zu nutzen, dass man diese Tendenz festzuhalten, haben zu wollen, abzuwehren, nicht haben zu wollen, dass man die erkennt. Und erst wenn man das so ein bisschen mitkriegt, wie oft es tagsüber passiert, oder auch nachts, wenn man nicht gut schlafen kann oder so, oder komische Träume hat oder sowas, ja, oder der Rücken wehtut, und dann mal zu gucken, wie man sich das schönredet oder wie man versucht, Schuldige zu finden dafür. Also, ich merke das immer wieder, wenn irgendwas schief geht, der erste Gedanke ist, irgendjemand anders ist schuld daran oder irgendein ein Gegenstand ist schuld daran. Ja, der Stift schreibt eben nicht und das Buch und so weiter. Ja, irgendwas, das funktioniert nicht, der Computer funktioniert jetzt nicht, der folgt dem Befehl nicht, den ich jetzt gerade gebe. Also daran zu merken, da ist haben wollen, da ist nicht haben wollen und da ist das Schönreden, argumentieren, Schuldzuweisungen machen, als ob er das an andere macht oder wenn das die Mentalität ist, ich bin halt zu doof, ich kann eben nicht das mit dem Computer oder ich kann das eben nicht, egal. Aber dass man das bemerkt und das ist ein Großteil der Übung zum Thema Rechte oder angemessene Einstellung oder Haltung, dass man das überhaupt bemerkt. Immer wieder bemerkt. Und da finde ich auch wieder ein Bild von Ayakema sehr hilfreich. Die Welt ist ein Spiegel und kein Fenster. Großartig. Also ist natürlich nicht eins zu eins gemeint, aber wenn ich mich aufrege über jemand und sei es nur ein ganz leichtes Genervtsein, dass ich natürlich immer registriere, was die andere Person falsch macht, aber dann auch gucke, was ist mein Anteil? Was ist meine Erwartung gewesen? Was war meine Stimmung gerade? Was war meine Erwartung? Was ist das Muster, was dadurch ausgelöst wird? Also immer wieder, und das hilft mir sehr, dieser Satz oder dieses Bild, die Welt ist ein Spiegel, zu bemerken, dieses haben wollen, nicht haben wollen und schönreden oder beschuldigen oder so. Also das zu merken. Ja, und dann ist die Empfehlung, in kleinen, kleinen Schritten immer wieder zu probieren, Sie nennen das das Gegenmittel anzuwenden oder ich nenne es lieber das Heilmittel. Ja, was heilt die Neigung festzuhalten? Was heilt die Neigung festzuhalten? Das ist geben. Wenn ich was festhalte, geben. Aber das geht natürlich nicht direkt. Deswegen finde ich dieses Bild, also auch wieder so ein Sprichwort aus Indien, reich ist, wer teilen kann. Also zu merken, dass hinter diesem Festhalten und haben wollen in der Regel ein Mangelgefühl steht. Und dann mal dahin zu gucken, auf dieses Mangelgefühl und zu gucken, ob das überhaupt stimmt. Ja? Und ich meine, gerade in unserer Situation, wir haben immer genug zu geben. Ja, also wir haben ja einen hohen Lebensstandard, aber das war das, was mich in den 2 Jahren Indien und Nepal 1977 bis 1979 also mit emotional am meisten berührt hat. Die Freundlichkeit der Menschen, auch der armen, einfachen Menschen, wie die Bettlern was gegeben haben. Da sind mir manchmal die Tränen gekommen. Wirklich ganz einfache Leute, wo ich sehen konnte, dass die nicht viel haben. Aber es war einfach selbstverständlich, man gibt dem Bettler irgendwas, und wenn es 2 Rupien sind. Und das hat mich sehr, sehr, sehr inspiriert. Also haben wollen ist verbunden mit Mangelgefühlen. Und da zu gucken, was sind meine Fähigkeiten, was ist da, also auch großzügig zu sich sein, aber jetzt nicht im egozentrischen Sinne alles für mich haben wollen, das ist ja wieder, das ändert ja das Mangelgefühl nicht, sondern reich ist, wer teilen kann. Und das wissen wir, wenn wir jemandem was schenken, wenn wir was geben können, da fühlt man sich gut. Oder nur ein Trost, manchmal auch Trost, also materielle Dinge geben, Trost geben. Manchmal kann man ja Leuten auch einen guten Rat geben, ja. Man kann ihnen einfach konkret helfen, ja. Und dann fühlt man sich immer reich. Also das, Mangelgefühle, diese Neigung zur Gier, kann man leicht verringern, wenn man merkt, dass man geben kann. Ja, also das ist eine Übung und ja, mit kleinen Dingen anfangen. Und ein Lama hat mal gesagt, wenn du merkst, dass du sehr festhältst an Dingen, dann nimm ein Symbol für das eine. Eine hat dann ihren Autoschlüssel genommen. Ja, und sie gesagt, ich hänge an meinem Auto. Und gib, halt es in der linken Hand und gib es der rechten. Dass du das Gefühl, dass du das körperlich erlebst, das Loslassen, aber auch das Empfangen. Weil wenn man Mangelgefühle hat, kann man meistens auch schlecht annehmen. Ja, also in dem Sinne, und das fand ich großartig, wir haben es dann zum Teil mit Zettelchen gemacht, wo wir dann die Dinge draufgeschrieben haben, an denen wir hängen. Ja, oder Fotos kann man auch machen. Ja, also, und das ist eine tolle Übung. Die Linke gibt der Rechten und man erlebt beide Seiten, das Loslassen und das Empfangen. Sehr schön. Ja, dann kommt Abwehr, nicht haben wollen, und dahinter steckt meistens irgendeine Form von Angst. Ärger, Wut ist häufig eine sekundäre Emotion, die mit Angst zu tun hat, die mit Überforderung zu tun hat. Und wenn ich Abwehr habe gegen Menschen, Dinge, Umstände, Situationen, wenn ich das merke, da ist eine Abwehr da, dann versuche ich erstmal konkret mit der Situation halt so gut umzugehen, wie es geht. Wenn ich was ändern kann, ändere ich halt was. Aber wenn das nicht geht, dann mache ich wieder das Gleiche, wie auch bei Gier und haben wollen. Was ist meine Erwartung? In welcher Verfassung war ich gerade? Was war der Auslöser meiner Abwehr? In welcher Verfassung, Stimmung war ich gerade? Was habe ich erwartet? Und da muss ich oft fragen, von mir erwartet. Oft habe ich von mir zu viel erwartet. Ja, ich meine, das kann ich doch. Das kann ich doch mit links. Das geht doch auf jeden Fall. Oder da bleibe ich cool. Das macht mir überhaupt nichts aus. Selbstverständlich. Also je nachdem, was für eine Mentalität man hat. Und dann auch wieder, welche Muster werden durch solche Situationen angeregt oder getriggert oder ausgelöst. Und da merke ich oft bei mir, ich habe mich überfordert mit Ansprüchen an mich. Ich habe mir zu viel zugetraut, aber das ist bei jeder Person ein bisschen anders, wo sie sich ohnmächtig gefühlt hat. Aber oft ist es, dass man sich überfordert hat. Und dann ist es, ich meine, das weiß man ja, wenn ich mich ärgere, habe ich mehr Energie. Dann, ja. Und das ist ja auch in bestimmten Phasen der Kindheitsentwicklung. Es ist ja wichtig, dass Kinder sozusagen das spüren und mal wütend werden und so. Aber dahinter steht in der Regel Ohnmacht. Und so lehren das auch die Buddhisten. Das fand ich sehr spannend, dass hinter Ärger, Wut, Abgrenzung, Hass in allen Varianten, Rache und so weiter, Vergeltungssucht oder so, steht Ohnmacht. Und da wieder zu gucken, okay, ist das realistisch? Kann ich vielleicht die Ansprüche ein bisschen runterfahren? Kann ich, habe ich mich einfach überfordert? Muss ich vielleicht kleinere Schritte machen? So, also, und was kann ich? Vielleicht ist das der falsche Bereich, mich zu engagieren. Vielleicht hatte ich das bloß im Kopf als Anspruch an mich. Vielleicht bin ich in einem anderen Bereich geschickter, kreativer. Also da hilft, also in dem Sinne hilft Abwehr, hilft auch klarer zu werden, also zu sehen, wo meine Grenzen sind. Ja, das ist oft eine große Hilfe. Ja, dann Verblendung, Verwirrung. Also ich meine, eine andere Hilfe gegen Hass ist natürlich auch Mitgefühl mit der anderen Person. Also wenn ich Abwehr habe gegen eine Person, das hat auch Aya Kema mal empfohlen, lieben kann man nicht alle. Das ist schwer. Aber manchmal kriegt man eine Idee von dem, woran die andere Person leidet. Also wenn ich jemanden doof finde und dann auf die andere Person genauer gucke, worunter leidet die und deshalb verhält sie sich vielleicht so und so, dann kriege ich manchmal leichter einen Bezug, irgendwie eine Art Verbindung zu der anderen Person und dann entsteht Mitgefühl, ja, mit ihrem Leiden. Ich kann sie nicht gleich gern haben, aber ich kann da wenigstens merken, die leidet und ich will dann auch, dass sie nicht mehr so viel leidet, denn ich meine, wenn sie nicht so viel leidet, ist sie wahrscheinlich netter. Ist ja auch, manchmal sagt der Dalai Lama, ist auch weise Selbstsucht. Ja, also nett sein, dann entspannt man die Situation und kommt man vielleicht besser aus. Dann zum Thema Verblendung, das ist natürlich ein Riesenthema, dann, es gibt bestimmt mehr als 21.000 Varianten von Verblendung. Da hilft mir sehr das Konzept der gültigen Wahrnehmung. Sie unterscheiden da in der buddhistischen Erkenntnislehre, könnte man sagen, zwischen gültigen und ungültigen Konzepten. Oder eigentlich formulieren sie es als Verb. Gültiges und ungültiges Wahrnehmen oder Erkennen. Und ein gültiges Konzept ist ein Konzept, von dem ich weiß, es ist ein Konzept. Ich habe eine Vorstellung, ich habe eine Erwartung, ich habe ein Modell. Und zweitens, es funktioniert. Und das kann man auf alles anwenden, ob das jetzt ein Beziehungskonflikt ist. Also ich weiß, was für dich richtig ist. Ich weiß, was jetzt richtig wäre. Moment, das ist eine Idee. Und allein die Tatsache, dass die andere Person das anders sieht, ist schon mal ein Hinweis darauf, dass es keine objektive Wahrheit ist. Ich meine, natürlich kann man sagen, alle sind dumm außer mir. Ich weiß Bescheid und alle anderen sind blöd. Aber das würden die Buddhisten auch eine Verblendung nennen. Auch ein ungültiges Konzept. Es gibt ein paar Leute, die sind sehr viel klüger als ich in vielen Bereichen. Ja? Also das hat mir, das habe ich in den Ende der 80er kennengelernt, diese Unterscheidung. Und dann habe ich angefangen, alle Konflikte danach durchzudeklinieren. Weiß ich, dass das ein Konzept ist? Funktioniert es? Ja, es hat jetzt, ich habe zwar nicht gemerkt, dass es ein Konzept war, aber es hat immerhin 5 Jahre funktioniert. Aber dann hat es nicht mehr funktioniert, also war es ungültig. Das heißt, es ist eigentlich wissenschaftliches Herangehen. Ich weiß, es ist eine Arbeitshypothese. Ich wende die jetzt an, ob das eine Meditationsgruppe ist oder mein Team bei der Arbeit oder ein Beziehungskonflikt oder wie man den Haushalt organisiert oder was auch immer man macht. Ich habe ein Modell. Das ist auch in Ordnung. Ich kann nicht mehr als Modelle haben. Die Wirklichkeit ist so komplex, die kann ich nie ganz verstehen. Gültiges Konzept. Dann gucke ich. Also ich weiß, es ist ein Konzept und jetzt teste ich aus. Und wenn es dann nicht funktioniert, bin ich eher bereit, eine andere Vorstellung zuzulassen. Während wenn ich denke, ich habe recht, fällt es mir sehr schwer, eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist für mich eine der wichtigsten Methoden, um mit Verblendung umzugehen. Ja, aber auch, ich meine, da hilft schon die Methode und der Ansatz, zu erkennen, was eine Verblendung ist, nämlich ich habe eine Vorstellung, aber oft, ich habe oft Vorstellungen, aber merke sie gar nicht. Ich denke, so ist das doch. Das ist doch normal. Das haben wir immer schon so gemacht. Oder das ist doch das neue Modell. Es ist so viel besser als das, was du denkst. Das kann man von allen Perspektiven her angucken. Also Unterscheidung von gültigen und ungültigen Konzepten. Und dann ist man offener für die Erfahrung, ja, es funktioniert, also bleibe ich dabei, es funktioniert nicht, also ändere ich was. Aber es ist sehr schwierig, denn das Problem ist jetzt bei all diesen Geschichten, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich verunsichert bin, wenn ich nur ein bisschen müde bin und erschöpft oder angeschlagen oder so, dann funktioniert das mit der Klarheit nicht mehr gut. Dann schalte ich sozusagen um in wenig, also zumindest in den Gefühlsmodus, limbisches System, mag ich nicht, geht ja auch sehr schnell. Oder ich schalte um in den Hirnstammmodus, dass ich nur noch mit alten Gewohnheiten, mit reaktiven Emotionen mich verhalten kann. Und da kommt auch wieder, wird auch wieder deutlich die angemessene Einstellung, freundlich, liebevoll, klug, angemessen, braucht ein relativ ausgeglichenes Befinden. Das immer wieder, sehen wir wieder, der ganze achtfache Part ist notwendig. Wir brauchen Übungen, Abläufe im Alltag, wo wir uns beruhigen können. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht ständig unter Strom stehen. Und das ist halt heutzutage sehr schwierig, weil überall brummt und piept und blinkt und es ist laut, es ist sehr viel Lärm. Also ich meine, ich merke, ich bin sehr inzwischen lärmempfindlich geworden, weil ich halt so viel hier draußen auf dem Land bin, wo es ruhig ist. Wenn ich einen halben Tag in der Stadt war, da tun mir fast die Ohren weh. Ja? Also, und das macht natürlich unruhig. Und wenn man unruhig ist, ist man nicht so offen und ist man nicht so flexibel, sondern dann schaltet man halt um in Autopilot. Und das fördert wieder Gierhass und Verblendung. Also das sich beruhigen können ist unheimlich wichtig. Und da kommt mir jetzt noch die andere Praxis, die da hilft. Diese vier unermesslichen Haltungen, die hatten wir schon mehrfach, die tauchen immer wieder auf. Freundlichkeit und Freude, wenn es gut läuft. Mitgefühl und Gleichmut oder Gelassenheit, wenn es schwierig ist. Und das sind keine Vorschriften, das sind Übungen. Und oft gelingt mir das eben nicht, aber immerhin erinnere ich sie jetzt. In den ersten Jahren meines Übens habe ich mich oft geärgert, dass mir bestimmte Übungen nicht mal eingefallen sind. Aber jetzt fallen sie mir zumindest ein und dann kann ich wenigstens, also erst weiß, ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Manchmal einfach nur einen Moment da sitzen oder zweimal durch den Garten laufen oder in der Küche rumlaufen oder einfach ein bisschen mich bewegen, körperlich beruhigen und dann, ja. Ich meine, wenn es gut läuft, das ist jetzt nicht so anstrengend, Freundlichkeit und Freude zu empfinden, aber ich merke, es ist wichtig, das zu pflegen. Also angenehme Situationen und gelingende Situationen nicht für selbstverständlich zu halten, sondern mir jeden Tag ein bisschen Zeit zu nehmen, mich über das zu freuen, was klappt. Auch über das zu freuen, was an Möglichkeiten da ist. Also ich bin jeden Tag, also immer wieder stehe ich da und denke, danke, dass ich hier wohnen darf. Danke, dass der Sturm jetzt nichts kaputt gemacht hat bei uns, außer ein paar Äste runtergerissen oder so. Also nichts kaputt gegangen. Also immer dankbar für das, was funktioniert. Und dann bin ich stabiler und kann dann eben auch unangenehme Situationen, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, besser aushalten und dann vielleicht sogar umschalten auf Mitgefühl. Oder wenn es um Menschen geht, ist es meistens unter Tiere eher Mitgefühl. Aber wenn Umstände einfach so sind, dass es mir nicht gefällt oder dass es mich stört oder der Computer abstürzt oder was auch immer, der Handwerker dann doch nicht kommen kann oder sonst was. Gleichmut. Ja. Das Leben ist nicht nur angenehm. Leiden gehört dazu. Alles verändert sich. Man kriegt es nicht völlig in den Griff. Da hilft mir das Nachdenken über die drei Daseinsmerkmale sehr, um wieder so ein bisschen Gleichmut zu kriegen, wenn ich genervt bin, wenn ich mich aufrege über was einfach nicht richtig läuft, wie ich es haben will. Moment. Es ist normal, dass man nicht alles kriegt, was man will. Es ist normal, dass man manchmal Sachen erlebt, die man nicht haben will. Es ist normal, dass manchmal gute Umstände, die lange funktioniert haben, zu Ende gehen. Ja, das passiert. Und ganz viele Dinge ändern sich halt. Ich meine, natürlich gibt es manche, also Unsere Bäume sind hier zum Teil 100 Jahre alt im Garten, das ist schon ganz schön lang. Auch hier gibt es ein paar Bäume und Orte. Unser Dorf ist schon in der Steinzeit bewohnt gewesen und es war dann schon vor Christi Geburt, gab es schon ein paar Siedler hier. Wenn man das dann so lernt, ist ja auch interessant. Und dann ist ja interessant, wenn man ein paar Umstände erlebt oder auch Landschaften, deswegen ist vielleicht auch Wandern so schön, alte Felsen sieht, die länger existieren als wir, dass das ein Gefühl von Beständigkeit im Wandel gibt, hat Hannah Arendt mal bemerkt, dass Kultur, aber auch Gegenstände, also ein Schreibtisch, der älter ist als ich, hat eine beruhigende Wirkung, oder alte Städte, ich liebe alte Städte, weil das ganz, also das geht ja nicht intellektuell, läuft das, sondern man läuft in einer alten Stadt rum, die 300, 400, 500 Jahre alte Gebäude hat und fühlt sich irgendwie ein bisschen beruhigt. Aber es wandelt sich trotzdem. Und dann gibt es halt noch die Komplexität, also das, davon wissen wir mehr als alle Generationen vor uns, wie komplex alles zusammenspielt. Und dass man das nicht perfekt hinkriegt, ist eigentlich auch klar. Dann kann ich wieder ein bisschen Gleichmut und Gelassenheit. Ja, also die Einstellung zum Leben, die kann man immer wieder, also muss man einfach immer wieder angucken, merken, und da ist halt die Welt als Spiegel eine große Hilfe. Alle um uns herum und die Bedingungen, alle erinnern uns ständig daran, dass Leiden, Unbeständigkeit und Unkontrollierbarkeit zum Leben gehören, und immer wieder mal werde ich genervt, aber ich werde auch erfreut. Ja, und dann kann ich meine Haltungen erkennen. Und dann bemühe ich mich halt statt Gier, Hass und Verblendung, Großzügigkeit und Wertschätzung und Mitgefühl und Gelassenheit und so weiter zu entwickeln, ja, und meine Konzepte zu überprüfen, meine Vorstellungen, Erwartungen an mich und andere. Ja, so in die Richtung. Macht das Sinn?
Das macht völligen Sinn, Silvia, würde ich sagen. Und hiermit haben wir einen weiteren Weisheitsschritt des achtfachen Pfades erklommen. Und ich nehme an, du wirst eine sehr gute geführte Meditation dazu uns anleiten.
Das mache ich gerne. Ja, und dann machen wir jetzt eine geführte Übung zum Thema angemessene, heilsame Einstellung oder Haltung. Und zunächst schauen wir wieder, dass wir stabil, aufrecht und entspannt sitzen, so gut es geht. Wir können ein paar Spannungen im Körper spüren und wenn es geht, loslassen. Und dann ein paar Momente die Gedanken frei schweifen lassen. Und dann können wir den natürlichen Atemrhythmus ein paar Momente spüren, ohne ihn zu verändern. Im Rhythmus von Ja, Danke. Und dann schauen wir, welche Rolle Gier, Hass und Verblendung in unserem Leben spielen und wie wir das mit heilsamen Haltungen abbauen können. Und zunächst die Frage, was wollten wir die letzten Tage unbedingt haben, erleben, behalten? Und was wollten wir nicht erleben, auf keinen Fall erleben? Wo haben wir Abwehr empfunden? Gegen welche Erfahrungen? Und dann schauen wir, was das zu tun hat mit unseren Verblendungen, unseren überzogenen Erwartungen an uns und andere. Und wir nehmen eine kleine Situation, vielleicht wo wir Abwehr hatten gegen eine Erfahrung und erinnern so viel Einzelheiten, wie wir jetzt hier brauchen, um dieses Gefühl der Abwehr, des Nicht-Haben-Wollens deutlich zu spüren. Was war der Auslöser für unsere Abwehr? Worte, Verhalten, Gesten. Körperempfindung. Was war Auslöser? Wie war unsere Stimmung unmittelbar vor dieser irritierenden Situation? Und dann die große Frage, was hatten wir erwartet? Was war unsere Vorstellung von dieser Situation, bewusst oder unbewusst? Was hatten wir von der Situation der anderen Person oder von uns selbst erwartet? War das ein gültiges Konzept? Wussten wir, dass das eine Vorstellung ist? Vielleicht ja, vielleicht nein. Haben wir nicht bemerkt, dass es eine Vorstellung, ein ungültiges Konzept ist? Und kam uns das erst zu Bewusstsein, als es nicht funktionierte, die Situation anders war als erwartet? oder war uns bewusst, dass das eine Vorstellung ist, aber wir fühlten uns im Recht. Welches Muster hat diese Erfahrung, diese Situation, dieser Konflikt bei uns ausgelöst? Kennen wir das Muster aus anderen Situationen? Und jetzt können wir im Freiraum der Übung mal mit unseren Vorstellungen und Erwartungen, mit unseren Konzepten etwas spielen. Können wir die Erwartung verändern? Sie vielleicht etwas herunterschrauben, realistischer gestalten? Die Erwartung an uns selbst, an die Umstände, die Situation, die andere Person. Wir spielen jetzt ein bisschen. Im Freiraum der Übung. Können wir die Erwartung, die Vorstellung verändern? Was verändert sich dadurch, wenn wir das können? Manchmal spüren wir dann ein bisschen mehr Raum. Und jetzt bringen wir die kleine Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen, deutlicher, klarer geworden? Wir warten freundlich, aufmerksam, was da auftaucht, ein Bild, ein Satz, ein Wort. Und lassen das einige Momente auf uns wirken. Und dann formulieren wir einen Wunsch, wie sich die Übung auf unser Leben auswirken soll. und einen Vorschlag. Möge die Übung dazu beitragen, dass unser Herz sich öffnet und unser Geist sich klärt, wenn wir Vorstellungen als Vorstellungen erkennen. Und spielerischer damit umgehen. Zum eigenen Wohl und dem aller. Mögen alle Wesen glücklich sein.